Hallo und herzlich willkommen zu Einkaufsstrategie Kompakt. In diesem Podcast geht es um Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Einkauf. Mit über 40 Jahren Berufserfahrung teilt Andreas Stollenberg wertvolle Einblicke in strategische Beschaffung, Lieferantenmanagement und Verhandlungstaktik. Freuen Sie sich auf kompakte und praxisnahe Tipps, die Ihren Einkauf auf das nächste Level heben. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt des Einkaufs erkunden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute tauchen wir wieder ein in die Welt des Einkaufs. Und zwar nicht irgendwie, sondern wir sprechen über das, was einen Profi-Einkäufer wirklich ausmacht. Wir werfen einen Blick auf die DNA sozusagen eines erfolgreichen Einkäufers. Ich bin super gespannt, was diese DNA denn tatsächlich ausmacht. Und wer uns das verrät, ist natürlich wie immer Andreas Stollenberg. Hallo, Herr Stollenberg.
Hallo, Herr Lapan. Schön, dass man sich wieder sieht. Da freue ich mich.
Ich freue mich auch und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Sicherheit genauso. Wir wollen über die DNA des Profi-Einkäufers sprechen. Was ist das aus Ihrer Sicht? Was bestimmt die DNA eines Profi-Einkäufers?
Ja, da geht es um die großen Grundtugenden, was einen Einkäufer auszeichnet. Dinge, die man vielleicht nicht lernen kann oder zum Teil schon, aber Eigenschaften, die jemand mitbringt. Und da gibt es einiges, über was man dort reden kann. Ich glaube, die DNA des Einkäufers, des Profi-Einkäufers, das sind 5 Bausteine absolut wichtig. Für mich im Vordergrund als erstes die absolute Integrität. Jemand ist glaubwürdig als Einkäufer oder auch was dazu gehört, Kostenbewusstsein, zu wissen, ein Interesse für Kosten zu haben, für Kostenentwicklungen, mehr noch auch ein Interesse für Wirtschaftlichkeit. Genauso aber auch so die Frage, Strategien zu verstehen, ein Strategieverständnis zu entwickeln und den absoluten Willen zu haben, Dinge auch zu ändern, zu gestalten. Und was natürlich ebenfalls dazu gehört, da kommen wir nachher auch drauf zu sprechen, ich rede immer ganz gerne von dem Selbstverständnis eines Profiboxers. Diese 5 Eigenschaften, Grundtugenden würde ich als die DNA des Profi-Einkäufers bezeichnen.
Ich halte fest, absolute Integrität, Kostenbewusstsein, Strategieverständnis, Gestaltungswille und Selbstverständnis eines Profiboxers. Also auf den letzten Punkt bin ich besonders gespannt, was Profiboxen mit Einkauf zu tun hat. Mein Vorschlag ist, wir gehen das alles mal 1:1 durch und tauchen in jeden einzelnen DNA-Strang sozusagen ein und würde dann mal mit absolute Integrität beginnen. Sie sagen nicht nur Integrität, sondern absolute Integrität. Das scheint wirklich wichtig zu sein. Warum?
Ich halte das für wichtig, auch an den Anfang zu setzen, dass der Einkäufer glaubwürdig ist. Absolut integer, sprich kein Drecksack zu sein. Jemand, der konstruktiv arbeitet, der nicht destruktiv denkt, der versucht, gute Lösungen zu finden. Und auch, und das ist für mich eine Frage von Integrität, loyal zu seinem Arbeitgeber ist und ebenfalls mit den Kollegen einen respektvollen Umgang pflegt. Dazu gehört es auch für mich in diesem Beruf. Da geht es in aller Regel echt um viel Geld. Ich habe als Einkaufsleiter oftmals Aufträge erteilt im 6-, im 7-, im 8-stelligen Bereich. Und es geht darum, wenn es um viel Geld geht, auch keine persönlichen finanziellen Vorteile aus dem Beruflichen zu ziehen. Das ist für mich absolut wichtig. Oder auch, wenn es mal wirklich so in eine Richtung geht, dass man von Bestechungen redet oder jemand wird bestochen, dass auch solche Lieferanten nicht die Lieferanten sind, mit denen man als Einkäufer professionell im Sinne von absoluter Integrität zusammenarbeitet, als auch nicht zu lügen. Nicht zu lügen, um jemandem persönlich zu schaden. Das ist für mich wichtig. Es geht darum, Vertrauen zu erwecken, Vertrauen zu finden oder sich auch an Vereinbarungen zu halten. Das gehört für mich alles dazu. Oder auch genauso in dem Zusammenhang sage ich immer, Vorsicht vor den Fake News. Nicht alle Menschen sind Menschen, die immer positiv, konstruktiv denken und besonders sich in Acht zu nehmen vor den Menschen, die bewusst andere mit falschen Informationen, mit falschen Nachrichten, mit Fake News manipulieren. Das ist für mich so eine entscheidende Größe als ein Baustein der DNA des Einkäufers. So würde ich das beschreiben.
Bei einer Sache muss ich jetzt mal nachfragen. Also Sie haben von Bestechung gesprochen. Ist das was tatsächlich passiert? Also dass jetzt jemand anruft und sagt, wenn Sie bei uns Aluminium kaufen, dann gibt es aber für die Familie mal einen schönen Sommerurlaub? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, vielleicht jetzt nicht so subtil, aber dass es oftmals Einladungen gibt oder vielleicht jetzt nicht der Scheck unter dem Tisch gereicht wird. Aber ich kenne Kollegen, denen das auch schon passiert ist. Wobei ich will jetzt nicht den Einkäufer da im Fokus sehen. Das trifft ja alle Mitarbeiter in einem Unternehmen. Aber sich nicht in seiner Entscheidung, das ist die entscheidende Sache, nicht sich in seinen Entscheidungen beeinflussen lassen durch materielle Vorteile, die der Gegenüber einem bieten kann. Ich gehe nicht davon aus, dass jedes Geschäft immer wieder so funktioniert, dass im Hintergrund Bestechung oder mit Bestechung gearbeitet wird. Aber der Einkauf ist natürlich auch, wenn es um große Summen geht. Und ich sagte ja, ich hatte immer mit Summen gearbeitet im 6-7-stelligen Bereich, die ich als Privatmann so nie ausgegeben hätte. Und da sind manchmal Entscheidungen, oftmals Entscheidungen, wo auch der andere vielleicht sogar auch darüber nachdenkt, denjenigen, der so eine Entscheidung als Einkäufer trifft, dahin zu führen. Und da ist die Verbindung oder die Möglichkeit, dass jemand sich bestechen lässt, ist natürlich auch immer gegeben. Für mich gehört es zur absoluten Integrität, genau sowas abzulehnen oder auch nicht mit Lieferanten, Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die sich solchen Dingen bedienen. Das ist absolut wichtig.
Sie haben schon gesagt, da geht es um 6- oder 7-stellige Summen. Also das sind ja wahnsinnige Kosten auch oder Gelder, mit denen man da jongliert. Deshalb die perfekte Überleitung zum zweiten Punkt, Kostenbewusstsein, ne? Also dass man da auch ein Bewusstsein dafür entwickelt, da geht es um eine Menge Kohle. Wie wichtig ist dieser Punkt 2 Ihrer DNA des Profi-Einkäufers, Kostenbewusstsein?
Kostenbewusstsein ist für mich der zweite wesentliche Punkt. Als Profi-Einkäufer ein Interesse für Kosten zu haben, für Kostenentwicklung oder wenn man es noch mehr deutlicher sagen will, für das, was wirtschaftlich ist, für Entscheidungen, für Lösungen, die langfristig wirtschaftlich im Sinne des Unternehmens sind. Ne? Also auch die Kosten zu kennen, die Kostenentwicklung zu kennen, beispielsweise für Materialien, für Rohstoffe oder die Waren. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, die Waren, die eingekauft werden, dass der Einkäufer sich in diesen Dingen auskennt und vor allen Dingen dann auch, wie sich solche Kosten verändert haben oder wie solche Kosten möglicherweise in Zukunft sich verändern werden, um dann als Einkäufer, als Profi-Einkäufer gezielte Hebel daran ansetzen können, um Einsparungen zu erzielen, um Kosten zu reduzieren und infolgedessen auch Preise mit Lieferanten besser, vorteilhafter verhandeln zu können. Das ist für mich der zweite Baustein. Jemand im Einkauf, der ein hohes Kostenbewusstsein hat und den Interesse, diese Kosten zu senken, die Preise zu senken im Sinne einer besseren Wirtschaftlichkeit.
Wenn ich mich jetzt mal versuche, in einen Einkäufer reinzudenken und ich habe jetzt gerade einen akuten Fall, bleiben wir mal bei dem Thema Aluminium. Ich kaufe jetzt Aluminium ein und merke aber in dem Gespräch, in dem Prozess, Aluminium einzukaufen, dass ich, weiß nicht, sehe, dass wir das Kupfer gerade aus irgendeinem Grund eine besondere Preisschwankung hat etc. Ich weiß, dass ich perspektivisch im Kupfersektor was machen möchte. Macht es da auch Sinn, so ein bisschen über das Projekt hinaus ein Kostenbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, vielleicht lege ich mir hier schon mal strategisch was auf Lager und so weiter. Und passiert sowas auch? Oder sagen Sie, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf im Einkäufermarkt, dass da auch ein höheres Bewusstsein für entsteht?
Ja, sowohl als auch. In vielen Unternehmen, wo der Einkauf schon weiterentwickelt ist, wird es da schon oftmals oder was ich feststellen kann, man kann oftmals ein hohes Kostenbewusstsein auch finden, wie sich Rohstoffe verändert haben, Kupfer, Aluminium. Sie sagten es ja die Beispiele, aber nicht nur das, sondern generell alle Kosten, an welche Informationen man rankommen muss. Wir hatten schon mal zusammen über Beschaffungsmarktforschung gesprochen. Da gibt es ja unsäglich viele Quellen im Internet, um sich über Kostenentwicklungen zu informieren. Sei es, ob das Rohstoffkosten sind, wo man sich tagesaktuell informieren kann, sei das die Entwicklung von Lohnkosten, die sich ja auch von Zeit zu Zeit immer wieder verändern, je nachdem, wie Tarifparteien sich einigen, sei es, und das ist ja heute in Deutschland ein sehr großes, wichtiges Thema, die Veränderung von Kosten, Energiekosten insbesondere, welchen Einfluss diese Veränderungen auf das haben, was ich einkaufe, das gehört für mich genauso mit dazu im Einkauf als Einkäufer an sowas interessiert zu sein, um sowas zu verändern, um Einfluss auf Kosten zu nehmen und dann letztendlich auch dadurch Voraussetzungen zu bringen, mit Lieferanten, mit Geschäftspartnern über Preise zu reden. Da ist ein Kostenverständnis und wie sich solche Kosten verändert haben, absolut entscheidend.
Also, dass ein Job Spaß machen muss, das steht außer Frage und dass ein Einkäufer, eine Einkäuferin sich natürlich so ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigen sollte, vielleicht so eine Leidenschaft dafür entwickeln, liegt, glaube ich, auf der Hand.
Leidenschaft, das ist ein guter Ausdruck, ja.
Kann man das kann man das erkennen, also im Alltag? Also beispielsweise, wenn Sie jetzt in den Supermarkt gehen, entwickeln Sie dann Interesse dafür und sagen, also die Butter ist ja aber jetzt hier 8% günstiger. Da, also gehen Sie anders einkaufen als ich jetzt beispielsweise?
Na, was Butter betrifft, da kennt sich meine Frau gut aus, aber es ist mir auch nicht entgangen, dass es Pfund Butter mittlerweile Höchststände erreicht hat. Bei dem Kaffee ist es auch nicht so weit anders. Klar, sicherlich, ich würde jetzt nicht an der Butter sparen, aber wenn man das mal in groß denkt, als Einkäufer zu wissen, wir haben sich Kosten für das verändert, wofür im Unternehmen echt viel Geld ausgegeben wird. Da sprach ich ja eben von 5-, 6-, 7-stelligen Beträgen, die dann im Fokus des Einkaufes häufiger im Mittelpunkt stehen. Da macht es natürlich eine entscheidende Bedeutung aus, auch solche Entwicklungen zu kennen. Aber das ist genau das, um was es geht. Im Zuge von Kostenbewusstsein, das zu wissen für das, was man einkauft und sich dafür zu interessieren und auch zu erkennen, wie ist die Entwicklung, um Einfluss zu nehmen auf die Preisgestaltung mit Lieferanten, bessere Konditionen, bessere Preise aushandeln zu können. Das ist ja immer der Erfolg, an dem der Einkäufer gemessen wird.
Das nächste Thema, was wir auf der Liste haben, Punkt 3, Strategieverständnis. Was versteckt sich dahinter?
Ja, als Einkäufer zu wissen, da geht es auch mehr um das Fachwissen. Da hatten wir schon in der einen oder anderen Folge über Strategieentwicklung, Strategiekompakt gesprochen. Auch zu wissen, wie entwickle ich Strategien? Was gehört dazu? Welche Entscheidungen treffe ich? Es ist ja nicht nur immer eine Entscheidung, Preise zu reduzieren unter dem Aspekt Wirtschaftlichkeit, also vielleicht Prozesse zu verbessern, Kosten zu analysieren, Kosten zu prognostizieren. Das ist etwas, was so zum fachlichen Wissen des Einkäufers gehört. Pläne zu entwickeln, um Ziele zu erreichen. Ziele zu erreichen, die dort heißen, zu einem Zeitpunkt X, zum Ende des Jahres, zum 31. Juli, wollen wir die Kosten reduziert haben, einen zweiten Lieferanten aufgebaut haben, das Risiko in einer Warengruppe gesenkt haben, dass man mit solventen Lieferanten arbeitet. Das sind alles spannende Themen. Da habe ich mir auch mal vor einiger Zeit viel, viel Zeit genommen, mein kleines Buch zu schreiben zum Thema Wertschöpfungsmanagement im Einkauf. Gut, es sind ja an die 300 Seiten geworden, aber da geht es genau um solche Inhalte. Welche Analysen gibt es im Einkauf, die man machen kann, regelmäßig durchzuführen? Wie kann man aus diesen Analysen, Portfolios, um ein Stichwort zu nennen, Strategien zu entwickeln? Welche passenden Methoden gehören zu einer Strategie dazu? Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn es da von Vorteil ist, im Einkauf Kosten zu reduzieren, weil es um viel geht. Vielfach im Einkauf setzt man Rahmenverträge ein als Mittel zum Zweck, bessere Konditionen zu erhalten, bessere Preise, weil Lieferanten langfristige Perspektiven haben. Das ist aber nicht immer so entscheidend. In manch anderen Warengruppen, ich gebe mal das Beispiel Schrauben vor, Schrauben werden den wenigsten Unternehmen deswegen eingekauft, weil sie besonders günstig sind. Aber der Vorteil im Einkauf ist dann möglicherweise in der Tatsache begründet, wenig Zeit zu investieren in der Beschaffung im Einkauf von Schrauben. Das kann dann unter dem Aspekt Wirtschaftlichkeit sehr, sehr wichtig sein, zu entscheiden, wo kommt es auf Kostenreduzierung in erster Linie an? Wo kommt es möglicherweise auf Prozessoptimierung an? So als Teil einer Strategie. Das Wissen darüber, wie man Wirtschaftlichkeitspotenziale hebt, weil zu oft scheitert das in der Praxis, dass mit den falschen Methoden versucht wird, eine Strategie umzusetzen. Und darum ist ein Strategieverständnis, was sich darum dreht, wie kann man die Chancen nutzen, sinnvoll nutzen, langfristig nutzen, entscheidend für den Erfolg, die DNA des Profi-Einkäufers.
Jetzt haben Sie gerade eben kurz Ihr Buch angesprochen und keine Werbung gemacht. Da möchte ich aber jetzt nochmal die Tür aufmachen. Wo gibt es denn das Buch? Wo kann ich das denn kaufen?
In jedem ordentlichen Buchladen kann man das kaufen. Nein, Spaß ist beisammen. Das kann man überall kaufen, bei Amazon. Das ist im Gabler Verlag erschienen, auch schon mittlerweile in der zweiten Auflage erhältlich. Wobei, jetzt wo Sie mich gerade ansprechen, lieber Herr Lapan, die dritte Auflage ist noch in Mache. Die zweite Auflage ist aber immer noch richtig gut. Das gesamte Wissen von fast 30, 40 Berufsjahren ist da eingeflossen. Und dann geht es dann darum, also bei Amazon kann man das bestellen. Wertschöpfungsmanagement im Einkauf, wenn ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen Werbung für mich machen darf, im Gabler Verlag, zweite Auflage, erschienen 2017.
Das geben wir gerne so raus über den Äther, also auf Amazon mal vorbeischauen.
Bitte mit Bild.
Bitte?
Bitte mit Bild, würde ich sagen.
Ja, natürlich. Ja. Punkt 4, Gestaltungswille. Erklären Sie bitte, was steckt dahinter?
Der Wille, Dinge zu verändern, die Lust am Verändern, die Lust, neue Dinge neu zu gestalten, bestehende Dinge in Frage zu stellen. Das ist für mich eine entscheidende Frage und der Wille zu verändern. Aber da gehört es auch dazu, die Interessen von anderen zu verstehen. Einkauf handelt ja nicht sozusagen im luftleeren Raum. Es gibt ja immer wieder Schnittstellen zu anderen Fachbereichen im Unternehmen, die auch Beziehungen zu Lieferanten haben, wenn es um die Lieferung von Waren oder das Erbringen von Dienstleistungen geht. Diese Interessen der anderen zu verstehen, der Vorgesetzten, der Kollegen und vor allen Dingen auch der Lieferanten, das ist entscheidend für mich, um Dinge auch verändern zu können, Bestehendes in Frage zu stellen, eine gute Überzeugungskraft zu haben, clevere Fragen zu stellen und vor allen Dingen Unterstützer im Unternehmen zu finden, Unterstützer für die eigene Sache und damit auch die Macht im Unternehmen ein Stück weit zu lenken, ein gutes Gespür für Macht im Unternehmen zu entwickeln. Das würde ich sagen. Oder um es mal mit anderen Worten zu sagen, so ein Einkäufer, der sollte in meinen Augen heiß sein, der sollte Feuer im Hintern haben, der sollte Lust haben, Dinge zu verändern, um dann auch ja weiterzukommen, Ziele zu erreichen. Letztendlich verhandeln zu können, gute Lösungen zu finden. Das ist für mich so eine grundlegende Sache des Einkäufers, die Dinge nicht zu erkennen, sondern anzupacken und mit in die Hand zu nehmen. Das gehört für mich als weiterer Baustein Gestaltungswille, so würde ich es nennen, in die DNA des Profi-Einkäufers.
Ich würde mal behaupten, das ist was, ich meine, reden wir auch von viel intrinsischer Motivation, das hat ja auch ein bisschen was mit Charakter zu tun, ne? Also das ist ja etwas, was man schwer Absolut. Lernen kann. Wie gehen Sie denn da dran, wenn jetzt jemand sagt, mein Einkäufer, meine Einkäuferin hat das irgendwie nicht, kann man das noch nachjustieren?
Gewisse Grundeigenschaften, da sprechen wir gerade darüber, sind vielleicht nachjustierbar. Wenn wir eben über Kostenbewusstsein gesprochen haben, Strategieverständnis, das sind die Dinge, die man vermitteln kann in Trainings, was ich auch sehr gerne tue und auch schon seit vielen Jahren mache. Aber es ist schon ein Unterschied, ob jemand Lust hat, ob jemand Bock hat, die Dinge zu gestalten oder nicht. Und das ist eine Sache, gerade der letzte Punkt oder das, was wir jetzt gerade besprochen haben, Gestaltungswille, es ist schwer, das jemandem beizubringen, der nicht so ist. Es gibt ja Menschen, die von ihrem Naturell her auf Dinge zuzugehen, aktiv angehen, extrovertiert sind. Die tun sich da in aller Regel ein Stück weit leichter als Menschen, die sich nicht trauen, weil sie eher zurückhaltend sind. Und Einkauf heißt auch, im Unternehmen Widerstände anzugehen. Nicht alles wird im Unternehmen immer so entschieden im Interesse des Einkaufs, sondern oftmals auch nach ganz anderen Gründen, dass man sich schon länger kennt, wo dann die Wirtschaftlichkeitsgedanken Preise nicht so sehr im Vordergrund stellen, aber als Einkäufer jemand zu sein, der das, um was es geht, auch immer neu bewertet. Lieferanten verändern sich, Wirtschaft, Konjunktur, alles ist verändert sich, Risiken werden größer und das auch immer wieder in seine Überlegungen einzubringen, um Dinge zu verändern, zu optimieren. Es ist schwer, das einem zu vermitteln, dem doch diese Motivation fehlt. Aber so dran arbeiten, Begeisterung für den Einkauf zu erzeugen im Unternehmen, Einkäufer zu schulen, darauf läuft es hinaus. Und das ist eine entscheidende Größe, um zumindest daran zu arbeiten. Aber ein gewisses Grundverständnis, die Lust auf Veränderung, die sollte schon jemand mitbringen, der im Einkauf profimäßig arbeiten will, für den es eine Freude ist, zu arbeiten.
Ich stelle mir das schwer vor, als Unternehmer jemanden auch einzustellen im Einkauf, weil das sind ja Dinge, die erfahre ich nicht im Einstellungsgespräch. Da ist jeder motiviert, da sagt jeder, natürlich gehe ich die extra Meile, natürlich mache ich das, natürlich habe ich Gestaltungswille und mache das, dies und jenes. Arbeitstag 5 kommt dann der erste Moment, wo man dann wirklich merkt, oh, naja, die intrinsische Motivation ist aber nicht so vorhanden. Was würden Sie denn jetzt jemanden empfehlen, der im HR-Bereich vielleicht sitzt und jemanden einstellen möchte im Einkauf? Wie finde ich so jemanden?
Es ist schwer. Dafür gibt es ja auch im Unternehmen, wenn man neu anfängt, immer wieder auch der Faktor Probezeit, um dann auch jemanden mal zu testen. Wie geht dann die Aufgaben ran? Und ich denke, diese Zeit sollte man sich in beiderseitigem Verständnis auch immer wieder nehmen. Der Arbeitgeber, also auch der Einkäufer, der in einem Unternehmen anfängt, da mal so genau hinzuschauen, wie geht jemand an? Und vor allen Dingen auch dann, und das ist entscheidend. Oftmals haben Menschen ja auch die Lust, aber werden oftmals ausgebremst. Menschen zu fördern, die Lust haben, aber auch zu erkennen, dass manche Menschen diesen Sinn der nach Veränderung, diesen Sinn, den Willen zu gestalten, nicht immer mit sich bringen, als sozusagen lieber ihren, tut mir jetzt leid, wenn ich das so sagen muss, 8-Stunden-Tag haben und nach 8 Stunden dann oder vielleicht auch noch nach 7 den Tag beenden. Leute, die Lust haben, die sich dafür interessieren, für das, was sie tun, für das, was sie einkaufen. Und das ist eher im Intrinsischen zu sehen, wie wir gerade gesagt haben, als etwas, was man leicht einem vermitteln kann. Neugierde zu erwecken, Lust auf Veränderung zu machen, Menschen, die sowas wollen, zu unterstützen, absolut. Aber einen Teil muss der Einkäufer schon mitbringen. Darum reden wir auch heute von der DNA. Dinge, die jemand hat, und Dinge, die jemand vielleicht nicht in dem Umfang hat, wie das notwendig ist, um im Einkauf professionell zu arbeiten. Dafür gibt es ja auch noch andere Berufe im Unternehmen, die auch wiederum andere Eigenschaften, persönliche Eigenschaften benutzen oder andere persönliche Eigenschaften voraussetzen, um erfolgreich zu arbeiten. Aber im Einkauf halte ich den Gestaltungswillen für absolut wichtig, zu verhandeln, Lösungen zu finden und dann auch weiterzukommen.
Das Gute ist, wenn Sie da draußen gerade zuhören und bis hierhin schon gekommen sind, heißt das ja, Sie haben sich mal Minimum 20 Minuten mit dem Thema Einkauf beschäftigt, höchstwahrscheinlich auch in Ihrer Freizeit. Und das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Sie viele dieser angesprochenen Punkte heute mitbringen. Und dazu können Sie sich mal selber ein bisschen applaudieren innerlich. Das ist schon mal eine schöne Sache, dass Sie uns hier bis hierhin gefolgt sind. An dieser Stelle auch da gerne mal der Appell oder der Hinweis. Wir freuen uns natürlich sehr über eine positive Bewertung dieses Podcasts. Wenn Ihnen das gefällt, was wir hier tun, freuen wir uns darüber, wenn Sie diesen Podcast entsprechend bewerten, über jegliche Art von Feedback, von vielleicht auch Kritik oder Wünschen oder Fragen, sind wir sehr dankbar, gerne über sämtliche Social-Media-Kanäle Herr Stollenberg anschreiben. Wenn Sie auch ansonsten Fragen haben rund um das Thema Einkauf oder sich fortbilden möchten, dann ist der erste Anlauf erstmal das Buch wahrscheinlich oder direkt Kontakt aufnehmen zu Herrn Stollenberg und da haben Sie die Möglichkeit, sich in diesen auch heute angesprochenen Themen natürlich weiterzuentwickeln und voranzukommen. Jetzt haben alle fleißig mitgezählt. 5 Punkte hatten wir definiert, die DNA des Profi-Einkäufers. 4 haben wir schon, absolute Integrität, Kostenbewusstsein, Strategieverständnis, Gestaltungswille. Einer fehlt noch und der war ja super spannend. Der hat sich ein bisschen atypisch angehört im Verhältnis zu den vorherigen. Das Selbstverständnis eines Profiboxers. Wie kommen wir denn jetzt zum Profiboxen vom Einkauf, Herr Stollenberg?
Ja, die Verbindung ist vielleicht weit oder eng geschlagen, aber ich weiß ja, lieber Herr Lapan, Sie kennen sich mit Boxen ja viel, viel besser aus, als ich das kann. Aber ein kleines bisschen kenne ich mich so, was Boxkampf und Boxen betrifft. Eines meiner Vorbilder in diesem Sport, Muhammad Ali, richtig gut aus. Wollte ich die Frage mal zurückgeben. Was ist denn so der große Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Boxer, zwischen einem Profi und einem Amateur oder zwischen Muhammad Ali oder den vielen Boxern, die einmal im Ring gestanden sind? Kennen Sie sich ja viel besser aus als ich.
Es gibt verschiedene Dinge, die ich da antworten würde. Also erstmal natürlich dieses nach einem Treffer aufzustehen, ne? Also getroffen zu werden und dann Durchhaltevermögen zu haben. Ich finde, weiß auch nicht, ob das passt, aber was viele Amateure machen, ist die Versuch mit einem großen Hammer sofort den K.O. Zu erzwingen, aber man sagt, auch wenn es jetzt ein bisschen martialisch ist, kill the body and the head will follow, also viele tausend Schläge auf den Körper und dann kommt der K.O. irgendwann.
Mürbe machen.
Bitte nochmal?
Mürbe machen,
genau. Also immer wieder arbeiten, gar nicht so auf diesen einen großen Erfolg gehen, sondern lieber 1000 Treffer und dann kommt der letzte automatisch. Das sind so die Dinge, die ich mal nennen würde.
Aber ich weiß, ich rede mit einem Profi und der Profi weiß ja auch, was den Profiboxer auszeichnet. Und lieber Herr Lapan, Sie haben es genau auf den Punkt getroffen, der Profiboxer, und das ist meine Message, der steht einmal mehr auf, als dass er zu Boden geht. Und das kann man nicht lernen. Also der Wille, auch mit Niederschlägen umzugehen. Und das ist für mich so das Selbstverständnis eines Profiboxers. In dem Sport hat man ja auch nur sich selber. Da kann man sich nicht auf andere verlassen, wie der Einkäufer sich auch nicht auf andere verlassen kann, als zu sagen, wenn man gescheitert ist, aus seinen Fehlern zu lernen, aber den unbedingten Willen haben, ein weiteres Mal mehr aufzustehen, einmal mehr, als dass man zu Boden geht. Und ich denke, das ist eine Grundeinstellung. Das kann man nicht lernen, das kann man nur sein. Und ich wünsche es dem Profi-Einkäufer, dass er das mitbringt, auch mit Niederschlägen klarzukommen, sich immer wieder auch neu zu motivieren und aus den Dingen, aus den Fehlern, die er gemacht hat, und im Kampf kann man viele Fehler machen, vielleicht mal eine falsche Schrittbewegung, vielleicht mal falsch angetäuscht, immer wieder einmal mehr aufstehen. Das ist für mich so die Entscheidung. Und ich glaube schon, dass solche Boxer, Muhammad Ali mal allen voran, die wussten das und die hatten nie aufgegeben, auch nach der 12. Runde noch nicht. Und die wären immer wieder in den Ring gekommen. Das ist für mich auch so ein Grundverständnis im Beruf eines Profi-Einkäufers, da an der Sache dran zu bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen und immer wieder einmal mehr aufzustellen.
Mhm. Schön,
aber
schönes
ich rede mit dem Profiboxer hier.
Ja, ja.
Mit jemandem, der sich im Boxsport ganz gut auskennt. Jetzt mache ich wieder Werbung für den Nils Lapan, einer der besten auf dem Gebiet, was so die Moderation von Boxkämpfen betrifft, kann ich nur empfehlen.
Ne? Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ist tatsächlich eine kleine Leidenschaft von mir. Ich finde, da fällt mir ein Interview von Muhammad Ali ein zu dem Thema, was ich fand ich hochspannend, habe ich mal gesehen. Da saß er mit einem anderen Boxer zusammen und die Moderatorin hat ihn gefragt, wie viele Sit-Ups er schafft. Und hat er irgendwie sowas gesagt wie 48. Und dann hat der andere gesagt, wie 48? Ich schaffe 200. Was ist das denn? Und sagt er, ja, der Unterschied ist der, er fängt erst an zu zählen, wenn es richtig wehtut. Also die ersten 200 zählt er gar nicht, sondern erst dann zählt er und dann, wenn es quasi nicht mehr geht, schafft er noch 48, also auch keine schlechte Einstellung.
Ja, und genau darum geht es. Das ist für mich etwas, das kann man nicht trainieren. So kann man nur sein. Das ist für mich die entscheidende Größe, dass jemand immer wieder aufsteht. Aber nicht nur das, als vielmehr auch absolut integer zu sein. Ich wiederhole es nochmal, ein gutes Kostenbewusstsein, Interesse zu haben, ein Strategieverständnis, Dinge auch zu planen, zu ändern und Feuer im Hintern zu haben, die Dinge zu gestalten, Veränderungen positiv anzugehen und immer wieder neu aufzusteigen. Das ist für mich das, was ich einem Profi-Einkäufer immer wieder ganz gerne ins Bewusstsein rufen möchte.
Herr Schonberg, das haben Sie wunderbar für uns aufgegliedert. Wir haben festgestellt, die DNA des Profi-Einkäufers beinhaltet 5 Punkte, die haben wir schön wunderbar besprochen. Wenn Sie da draußen da Nachfragen haben, ich habe es schon mal im Laufe des Podcasts gesagt, bitte gerne melden, Nachfragen stellen und dann werden wir auch in den nächsten Podcast-Folgen mit Sicherheit nochmal auf das ein oder andere Detail eingehen. Und bis dahin sage ich recht herzlichen Dank. Es war wieder hochspannend, wir haben viel gelernt. Herr Stollenberg, Ihnen bis dahin, bis zur nächsten Podcast-Folge eine gute Zeit und nochmal vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Jo, danke auch. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich freue mich auf unser nächstes Beisammensein, lieber Herr Lapan.
In diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss.
Jo, tschüss.